Leben heißt Veränderung. Der Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Im Leben vieler Kinder und Jugendlicher spielt sich ab, was die Gesellschaft lieber ignoriert. Alkoholismus in der Familie, Fluchterfahrungen, der Tod als Tabu. Psychotherapie bietet ihnen einen geschützten Raum. In dieser Staffel sprechen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen über die Themen, mit denen sie in ihrer Praxis konfrontiert sind und darüber, wie sie damit umgehen. Für Kinder- und Jugendpsychotherapeutinnen gibt es, wie für alle Professionen, berufsethische Leitlinien, nach denen sie Entscheidungen treffen. Etwa bei der Indikation von Psychotherapie bei Minderjährigen, im Spannungsfeld zwischen therapeutischer Fürsorge und der Autonomie des Kindes oder Jugendlichen oder bei der Schweigepflicht. Trotzdem sind im Einzelfall Entscheidungen nicht immer einfach. Dazu spreche ich, Christiane Zwick, mit Professor Dr. Claudia Calvano. Sie ist Leiterin der Hochschulambulanz für Kinder und Jugendliche an der Freien Universität Berlin. Willkommen, liebe Claudia Calvano. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Sie haben an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel eine Professur für klinische Psychologie des Kindes- und Jugendalters inne. Welche ethischen Fragen interessieren Ihre Studierenden?
Was die Studierenden insbesondere interessiert, sind, glaube ich, schon oft diese Graubereiche und viele Kinder- und Jugendbereich. Was machen wir denn, wenn wir erfahren das?
Zum Beispiel?
Genau, wenn wir erfahren, dass Kinder Gewalt erfahren oder, was machen wir denn, wenn die Eltern nicht mitspielen? Und so weiter. All diese Graubereiche, die immer wieder einem in der Praxis begegnen.
Würden Sie uns mal eine Definition geben, was bedeutet eigentlich Ethik in der Psychotherapie? Ist das so viel wie die Regeln der Kunst einhalten?
Ja, und auch noch mehr. Und das fängt auch schon an bei ganz frühen Grundsätzen des psychotherapeutischen Handelns. Der Pflicht zur Fürsorge, ja, also nicht Schaden zufügen, fürsorglich sich unseren Patientinnen gegenüber zu verhalten, aber auch Respekt vor Autonomie des Patienten natürlich und gleichzeitig auch Gerechtigkeit herstellen. Und das sind so ganz frühe aus den 70ern meines Wissens erarbeitete Grundsätze, die unser psychotherapeutisches Handeln leiten sollen und die immer noch gelten, aktuell sind und die, finde ich, wir immer wieder reflektieren sollten.
Ja, Autonomie, Gerechtigkeit, das sind ja große Werte. Und inwieweit bilden die sich denn dann ab?
Also ich glaube, wichtig ist, dass man die Autonomie wahrt und die kann man mitunter wahren, indem man PatientInnen, gerade Kinder und Jugendliche Eltern, informiert, woher die Symptomatik kommt, was die Symptomatik ist, wie wir die einordnen, informiert über Behandlungswege, erwünschte Wirkungen, aber auch mögliche nicht erwünschte Wirkungen der Psychotherapie. Und so, finde ich, geben wir Autonomie, weil wir hoffen, eine informierte, autonome Entscheidung für oder gegen die Psychotherapie dadurch ermöglichen zu können, eine bestmögliche Entscheidung.
Welche Kriterien spielen denn bei der Entscheidung für oder gegen eine Psychotherapie ethisch eine Rolle, wenn es um Kinder und Jugendliche geht?
Also ganz grundsätzlich, das gilt für den Kinder- und Jugendbereich, das gilt hinsichtlich Ethik, aber auch, es gilt genauso für den Erwachsenenbereich, ist natürlich, ist eine Psychotherapie indiziert? Ist das Mittel der Wahl? Auch vorangegangen, liegt eine behandlungsbedürftige psychische Störung vor? Und dann ist Psychotherapie das richtige Mittel. Ja, ist das, also denke ich, dass ich als Psychotherapeutin mit meinen mir zur Verfügung stehenden Mitteln die psychische Störung behandeln kann. Mit hinreichend Aussicht auf Erfolg, fußend auf dem, was ich weiß über die Evidenz und Wirkungsweise.
Was würden Sie sagen, wie viel wiegt Ihr Wort?
Es sollte schon viel wiegen. Und ich glaube, es ist meine Aufgabe, das so zu kommunizieren, fachlich, professionell, aber ganz wichtig, auch empathisch und wertschätzend, die Familien abholen, Sachen übersetzen, dass es auch gut ist, dass es vielleicht viel wiegt, nicht? Weil ich natürlich auch, da kommt vielleicht die Fürsorge rein.
Ich fand das mit der Gerechtigkeit ja sehr interessant, aber die Autonomie würde ich wahrscheinlich eher nach vorne rücken, Was würden Sie denn da als erstes sehen?
Na, ich denke natürlich gleich an die Fürsorge, nicht? Und gleichzeitig auch die Autonomie der PatientInnen, ja, die entscheiden. Ja, und ich muss es aber ermöglichen, dass die sich gut entscheiden können, auf der richtigen Grundlage, evidenzbasiert.
Die Schwere der psychischen Störung. Wie messen Sie die und wie betrachten Sie das ethisch?
Also wir messen die zum einen in unserer Diagnostik, in Interviews. Da fragen wir nach der Symptomatik, lassen die einschätzen, Schweregrad im Sinn von, wie häufig ist die Symptomatik, wie intensiv und stark ist die Symptomatik. Wir können das auch mit Fragebögen einschätzen lassen. Dann gibt es manchmal Normwerte, die sagen, oh, das ist jetzt ein Wert, der ist so, wie es bei allen anderen Kindern im Alter von 10 Jahren ist, erwartungsgemäß. Oder der Wert ist weit überdurchschnittlich, die Angst ist deutlich, deutlich höher, als es ganz, ganz viele andere Kinder in diesem Alter berichten. So kann ich die Schwergrade-Symptomatik einschätzen.
Dann müssen ja noch die Eltern ins Boot geholt werden, ja. Beziehungsweise die haben dann ja ein wichtiges Wort, auch mitzureden. Und ist das eigentlich eher so, dass die Eltern, weil sie ja nun schon zu Ihnen gekommen sind, im Grunde pro Therapie sind und sie dann eher dann sagen müssen manchmal, na ja, vielleicht auch nicht.
Das Szenario gibt es, definitiv. Das Szenario gibt es, dass man Erwartungen vielleicht auch korrigieren muss. Und auch Hypothesen korrigieren muss. Woran liegt das denn? Und was ist zu tun? Ja, also das Szenario gibt es schon. Und natürlich ist es meistens so, dass die Eltern die Entscheidung treffen, wir machen da jetzt einen Termin bei der Psychotherapeutin, dann dahin gehen und man denken würde, dass da per se so und schon so ein, wie Sie meinten, so eine Pro-Haltung ist. Würde ich jetzt aber aus der Erfahrung heraus sagen, die kann sich auch wieder auflösen.
Wenn die dann beruhigt sind und sie das eingeordnet haben und dann vielleicht noch über die Entwicklung in der Familie geredet wird.
Genau, das wäre ein Szenario, dass sie merken, ach ja, ach stimmt eigentlich, jetzt habe ich es mal von jemand von außen gehört. Ich habe gehört, ach, alle Kinder haben Wutanfälle. Okay, und für die schlimmen Dinge zu Hause kriegen sie 3 Strategien an die Hand. Okay, ich fühle mich ganz sicher, passt. Gibt es so. Aber es gibt aber auch den Effekt natürlich, dass, und das muss man wirklich allen Fällen, die in die Psychotherapie kommen, hoch anrechnen, das ist auch irre anstrengend. So, im besten Falle wöchentlich. Einen Termin wahrnehmen ist einfach schon viel, finde ich. Und es ist natürlich auch Arbeit, auch für die Eltern. Ja? Zuhören, erzählen, reflektieren, vielleicht sogar was trainieren. Da wird auf einmal Rollenspiel gemacht im Elterngespräch, wie man deeskaliert, wie man Aufforderungen stellt, wie man lobt, etc. Ja, das ist auch Arbeit, nicht? Und das ist, kann auch so eine Motivation wieder ein bisschen schmälern. Ja.
Genau, damit sind wir sozusagen am anderen Ende, nämlich dann, wenn Sie sehen, doch, da könnte das Kind profitieren. Aber die Eltern wollen gar nicht mehr. Was machen Sie dann?
Das merken und in die Beziehung zu den Eltern investieren. Und also die Beziehung ist eine Sache, aber auch also das in Elterngesprächen ansprechen, adressieren. Manchmal in der Tat, sage ich jetzt mal, merkt man das schon, ohne dass es ausgesprochen wurde, dass man sagt, oh, die schließen langsam schon ab. Ich merke schon, das ist irgendwie, die reden schon von Ende oder so, was sie sonst an dem Termin machen. Manchmal sagen die es auch ganz offen. Ne? Und dann muss ich halt auch wieder, das ist so ein bisschen ähnlich wie am Anfang, auch für mich, jetzt fachlich meinen Kassensturz machen, sagen, okay, was von den Therapiezielen ist denn erreicht? Und reicht das schon? Oder sehe ich hier noch hohen Bedarf?
Ja, und da sind sie dann ja auch gefragt, was dann die Fürsorge fürs Kind angeht.
Genau, das bin ich und das kann und muss ich dann den Eltern so kommunizieren. was sehe ich noch an Bedarf und was sehe ich an Dringlichkeit, das auch umzusetzen und was, und jetzt sind wir bei nicht schaden und Fürsorge, was sehe ich, wenn die Therapie beendet wird, jetzt schon so, was sehe ich kommen, ja, und das, das kann man und muss man wirklich ruhig mit den Eltern transparent besprechen. Und manchmal ist es so, dass man die Eltern dann nochmal bekommt und die das sehen. Vielleicht manchmal fehlen auch einfach den Eltern nochmal Ziele. Nochmal so ein bisschen, warum kommen wir denn jetzt eigentlich? Dass man nochmal sie zurückbringt. Ja, deswegen kommen wir eigentlich, deswegen kommen sie eigentlich in die Therapie. Das war eigentlich das Anliegen.
Zum Beispiel?
Dass mein Kind länger alleine zu Hause bleiben kann, dass wir wieder mehr Freizeit haben, dass mein Kind weniger Angst hat, dass mein Kind in die Schule geht, wenn es in Richtung Trennungsangst geht. Ja, dass mein Kind aber auch weniger Bauchschmerzen hat, mit seinen Freunden sich trifft. Also manchmal ist es aber eben auch so, dass die Eltern sagen, nö, machen wir trotzdem nicht. Für uns ist jetzt gut, wir haben keine Zeit mehr, wir haben jetzt die nächsten Baustellen zu Hause, wir ziehen um. Wir wollen nicht mehr. Das kann auch passieren. Und dann kann es sein, dass die Umstände so sind, dass man die dann gehen lässt, gehen lassen muss.
Und da geben Sie sozusagen nicht ein Briefchen mit oder irgendetwas, was dann zu einer Rückkehr einlädt?
Doch, doch, natürlich. Ja, natürlich. Und da in diesem Briefchen steht dann auch auf jeden Fall, was wir sehen und was wir empfohlen. Und dass das Ende der Therapie gegen die Empfehlung passiert. Na, klingt dann vielleicht immer so ein bisschen streng, aber das ist ja schon wichtig, dass, wenn ich wirklich sehe, dass es wichtig gewesen wäre, dass die Therapie weitergeht, dass man das dann auch so reinschreibt.
Ja, und dann gibt es ja noch die Schweigepflicht, die eben sicherlich auch heikel ist.
Ja, genau. Es gibt keine richtig gute, eindeutige Antwort oder keine richtige, sag ich jetzt mal, so macht man's. Ja, gleichzeitig haben wir einmal unsere rechtlichen Rahmen. Und der besagt bei der Schweigepflicht, bis die Kids 13 sind inklusive, haben wir formal rechtlich gesehen nicht mal eine Schweigepflicht. Wir haben rechtlich da gar keine Schwierigkeiten, das direkt den Eltern zu sagen. So. Aber was macht denn das mit der therapeutischen Beziehung, mit dem Kind, wenn ich alles privat den Eltern erzähle, ja. Und deswegen fährt man, wie soll man sagen, in so eine Abwägung und man fährt ein bisschen breiter, dass man eben schon sagt, das ist hier ein geschützter Raum, auch bei den 8-Jährigen, ja. So, das, was du mir sagst, das bleibt erstmal hier. Aber, ja, und dann macht man das Türchen auf. Aber wenn Sachen gibt, wo ich mir Sorgen mache, wo ich denke, oh, da schadest du dir oder vielleicht anderen. Da kann es sein, dass ich mir überlege, dass es vielleicht gut wäre, wenn ich deine Eltern ins Boot hole. Und dann in der Regel, und das klappt halt nicht immer, deswegen, das gibt nicht die eine pauschale Lösung, aber dann kann man auch nochmal sagen, ja, aber wenn es so ist, dann sage ich dir das. Ja?
Wenn Sie das dem Kind ankündigen und dann vielleicht auch die Frage stellen, darf ich das weitererzählen, dann kannst du immer noch sagen, nein. Und dann verstärkt sich die Zwickmühle.
Genau, und man will ja auch nicht jedes Mal nach jeder Stunde fragen, okay, was davon darf ich jetzt sagen? Sondern man sagt, hey, weißt du, deine Eltern kommen ja auch hierher, alle 4 Wochen kommen, du kommst ja viel öfter. Ja, aber deine Eltern kommen auch hierher, wir sprechen ja auch. Und weißt du, ich erzähle denen so ein bisschen, was wir sprechen und was wir tun. So, nicht also, dass dem Kind schon klar ist, dass es so ein bisschen zusammengehört. Und das ist in der Regel, hatte ich da jetzt für so, sag ich mal, so Standardfälle jetzt auch keine Schwierigkeiten.
Die 3 Punkte, die wir uns da ansehen heute, dazu gehört auch die Interventionstiefe. Wie definieren Sie die Stufen?
Tief finde ich nicht so, eher so intensiv, ne? Hochaktivierend, ne? Hochemotional aktivierend. Das ist was anderes, steht am anderen Ende von einem Kontinuum, als lowest level Psychoedukation. Was hast du? Welche Symptomatik hast du? Und wie kannst du die vielleicht im Alltag erstmal beobachten?
Das war zur Intensität. Wenn Sie an KollegInnen-Gespräche denken oder an Supervision oder an kollegiale Intervision, Welche ethischen Probleme sind denn, sagen wir mal, die häufigsten, die Sie da besprechen?
Was immer wieder kommt, ist, was tue ich, wenn ich als Therapeutin einen Eindruck habe, Motivation reicht nicht aus? Wann sage ich als Behandlerin, Leute, jetzt mal flapsig gesagt, die Leute, also so nicht, hat keinen Sinn, nicht? Wir brauchen hier mehr Motivation, um wirklich ins Arbeiten zu kommen. Also wann setze ich diesen Cut? Wie früh setze ich ihn? Und wie gehe ich eben damit um? Wie gesagt, dieses Jonglieren, wenn es vielleicht auch schwankend ist. Mal so. Aber man merkt, irgendwie löst sich dann Knoten nicht. Ja, das ist dann ethisch die Sache. Wir haben hier ein Problem. Wir haben hier etwas, wo ich auch wüsste, was wir tun können. Aber ich kriege die Familie nicht. Was mache ich? Ja. Liegt an meinem, dass ich sage, keine Lust.
Das hat bestimmt auch viel dann mit Frustration zu tun, wahrscheinlich. Da ist man ja nicht ganz gefeit, auch als Psychotherapeutin nicht, weil eben man sieht, es könnte weitergehen, es könnte helfen und dann geht es eben nicht weiter. Und wahrscheinlich ist es dann von der ethischen Seite ja wichtig, den Punkt zu setzen. Oder?
Das auf jeden Fall anzusprechen. Irgendwann kommt der Punkt, wo man es direkt ansprechen muss, weil das man so beobachtet, was man wahrnimmt. Ne, dass man wahrnimmt, dass vielleicht gar nicht mehr so viele Gründe gesehen werden, hierher zu kommen oder nicht ganz klar ist, was wir hier eigentlich machen wollten. Dass man es einfach gut nochmal anspricht, um dann halt gegebenenfalls ein paar Knoten lösen zu können.
Im ärztlich-medizinischen Bereich wäre das dann ja so, dass dann die verschriebenen Medikamente nicht genommen werden.
Genau. Und das haben wir auch die Leute, die Menschen, ganz normal, würde man auch so machen. Wahrscheinlich kommt nicht und man sagt Termine ab oder sagt nicht ab oder kommt eben unregelmäßig, macht seine Hausaufgaben nicht. Man hängt irgendwie dann eben gefühlt immer von, man geht so zwei Schritte vor, aber auch immer dann einen Schritt zurück. So.
Und geht es dann meistens weiter?
Ich kann nicht sagen meistens. Manchmal hilft es, positiv anzufangen, manchmal hilft es, dass wir dann in der nächsten Intervision oder Supervision ist dann so, habe ich angesprochen und ja, die machen weiter. Es ist dann, das dann eher ist es gut, so auf jeden Fall. Manchmal ist es aber auch dann so, dass dann Einigkeit herrscht, und das sehen auch wir Fachkräfte dann so, so macht die Therapie auch keinen Sinn. Die müssen dann jetzt nicht jede Woche sich herschleppen.
Völlig klar, völlig klar. Und da ist dann auch die Autonomie ganz vorne, weil das entscheiden dann ja eben diejenigen, die Psychotherapie fürs Kind wollen oder das Kind selbst.
Genau, das muss ich auch natürlich akzeptieren, dass ich auch Grenzen habe.
Und da endet die Fürsorge.
Ja, genau. Genau. Und manchmal ist es aber auch so, dann löst sich das auf und dann schreibt man eben noch einen Befund und gibt da aber auch den Familien jetzt im Befund, aber auch im Gespräch nochmal mit, okay, soweit so gut. Wenn es nochmal schwierig wird, dann die Beratungsstellen, die Kontakte, dass man denen noch so ein bisschen was mitgibt. Und manchmal gibt es auch die Möglichkeit, dass wir die Familien dann anbinden an beispielsweise Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst. Und sind nicht draußen im Orbit, sondern wissen, okay, wenn es schwierig wird, dann kann ich da noch mal hingehen. Ja.
Und etwas ist ja auch meistens erreicht worden. Nicht unbedingt das Ziel, aber ein paar Schritte.
Vielleicht ein Teilziel und ja, total, sehe ich auch so. Ja.
Wenn wir auf die größten oder problematischsten Punkte kommen, was würden Sie sagen, wo lauern die größten Fallstricke, ethisch gesehen?
Ich weiß nicht, ob ich da jetzt den Superlativ nehmen will für mein erstes Beispiel, dass es der größte Fallstrick ist, das weiß ich nicht, aber eine Herausforderung fürs therapeutische Handeln ist auf jeden Fall, wenn wir jetzt wieder im Q-Bereich die hochstrittigen Eltern haben und wir da gut jonglieren müssen und gut uns eigentlich raushalten müssen, aus einer Art, ne? Und gut immer den Blick aufs Kind bekommen. So, das ist etwas, wo finde ich noch mal eine extra Portion Reflexion und Abstand und auch vielleicht Intervision, Supervision dazu gehört, wie man mit dieser schwierigen Konstellation und den jeweiligen vielleicht Versuchen der Beeinflussung umgeht und sein eigenes Ziel und Professionalität dann nicht aus den Augen verliert.
Ja, das ist doch spannend. Genau. da ahne ich schon, dass es bei manchen querulantischen Charakteren dann auch mal in Richtung Klage gehen kann oder Beschwerde.
Ja, kann, würde ich auch sagen. Kann auf jeden Fall cool bleiben immer, ne? Man muss einfach cool bleiben. Und wir, also das, was wir halt sehr im Rahmen der Meide, also Ausbildung und Berufserfahrung sehr, sehr ins Blut bekommen, ist dokumentieren. Also wir wissen, wir müssen es tun und wir tun es auch, weil es irgendwie diese Hand, die schreibt halt mit so und wir haben das auch, also wirklich die Erfahrung, Praxis gibt einem gutes Gefühl dafür, was wir wann dokumentieren müssen. Und wenn da so eine Klage kommt, dann haben wir das dokumentiert. Und wir müssen, wie gesagt, das müssen wir tun.
Aber es ist auch sinnvoll.
Ja, und es ist auch eine Pflicht.
Kommen wir nochmal zu den Studierenden und ihren Fragen, die dann vielleicht auch ethische Grundlagen berühren. Einfach, weil man das auch am Anfang vielleicht nochmal alles anders in den Blick nimmt, so als Studierende.
So ist so mit den Fragen jetzt der Studierenden so oder der Ausbildungskandidatinnen, die man hat im Workshop, es geht auch in so eine Richtung. Ne? So, was machst du denn, wenn du mit der politischen Einstellung deines Patienten nicht klarkommst? So, nicht? Das sind schon die großen Fragen, die da kommen. Ja, die Antwort wäre die gleiche, die ich jetzt auch gesagt habe. So, Intervision, Supervision holen. Also von daher ist es schon relevant.
Von wo kommen wir, wo gehen wir hin, was die Ethik der Psychotherapie angeht? Welche Fragen sind lauter geworden oder stärker geworden? Was ist vielleicht inzwischen erreicht in der Hinsicht? Gibt es da eine Entwicklung?
Ich glaube, es gibt so einen Grundstock, der wird nie alt werden und der ist immer wichtig. Das ist natürlich in Zeiten, als die Pandemie war. Man hat ja so einen Eindruck gehabt, das brodelt, der Druck wächst, der Hass, die Wut in der Gesellschaft, die Spaltung auch wächst. Und das haben wir natürlich ein Stück auch mit im Therapiezimmer, ein Stück, nicht? Und da denke ich jetzt eher in Richtung der Reflexion unserer Gruppe hinsichtlich dessen, dass klar sein muss, das, was da draußen alles abgeht, das ist nicht spurlos bei unseren PatientInnen natürlich. Und dass wir das insofern ethisch mit reflektieren müssen, was da alles passiert und gegebenenfalls eben auch mit integrieren müssen, ansprechen müssen, adressieren. Das ist jetzt nicht, sag ich jetzt mal, Ethik im engen Sinne, ne? Aber es ist etwas, finde ich, was Reflexion Science-Therapeutinnen erfordert und das ist wiederum ethisch.
Das war der Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Realisiert von Christiane Zwick, Stories und Impulse. Redaktion Christina Jochim und Simon Hübner. Mehr zu den Themen dieser Folge finden Sie in den Shownotes und auf der Webseite der DPTV. Abonnieren können Sie Leben als Veränderung überall da, wo es Podcasts gibt. Jeden Monat gibt es eine neue Folge. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, empfehlen Sie ihn gerne weiter. Wir freuen uns auch über Rückmeldungen und Anregungen. Sagen Sie uns, welches Thema Sie interessiert. Die Mailadresse lautet podcast@dptv.de.